ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Birgit Steinbusch.
Heute mit Dr. Reinhard Friedl. Er ist Herzchirurg und Schiffsarzt. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Steinbusch.
Fühlt man sich doch medizinisch gut aufgehoben mit Ihnen im Studio, oder?
Ja, das freut mich. Ich werde alles für Sie tun.
Und als Sie reingekommen sind, haben Sie direkt so gesagt, hier mit meinen 4 Bildschirmen, mit dem Pult. Das sähe so ein bisschen aus wie die Brücke auf dem Kreuzfahrtschiff.
Ja, es ist durchaus ähnlich. Ja, diese halbmondförmige Anordnung von Technologie, verbunden mit einem tollen Ausblick über große Fenster, das sieht auf der Brücke auch so aus.
Hoffen wir heute mal, dass wir beide nicht seekrank werden. Ja. Es gibt zwei ganz unterschiedliche Stränge in Ihrem Leben, die aber ja dann doch irgendwie gut zusammengefunden haben. Wir sprechen heute über beides. Jetzt erstmal der Schiffsarzt, um mal so eine Vorstellung zu bekommen. Sie arbeiten für die Flotte Mein Schiff. Und ja, wie ist das dann, wenn Sie da unterwegs sind? Hunderte Passagiere, wie groß ist die Crew?
Also so ein Schiff hat im Durchschnitt so 2500 bis 3000 Gäste und ungefähr 1000 Menschen Besatzung. Und die werden natürlich auch gelegentlich mal krank, auch wenn man das jemandem im Urlaub nicht wünscht. Und wenn das dann so ist, dann gibt es dafür ein Bordhospital, ja, das nicht nur für die Gäste da ist, sondern auch für die Crew, die übrigens aus 42 Nationen stammt.
Die ganze Welt auf einem Schiff.
Die ganze Welt in einem Boot. Und in diesem Hospital sind 2 bis 3 Ärztinnen tätig und auch 3 Notfallsanitäterinnen und KrankenpflegerInnen. Und ja, wir haben schon zu tun. Also an den meisten Tagen sehen wir 30 bis 50 Patienten.
Und wie sind Sie ausgestattet? Also
sehr
das
gut.
Bordhospital?
Ja, also das kann man vergleichen mit einer Notaufnahme in einer deutschen Klinik. Also das hat natürlich Sprechzimmer so für die kleineren Probleme. Und dann gibt es aber auch ein OP, wo wir gipsen, wo wir Wunden versorgen, wo wir Brüche richten. Wir haben eine Intensivstation, ja, für wirklich die Schwerstkranken, wo wir alle Arten von Intensivtherapien und Medikamente auch vorhalten und einsetzen können. Wir haben einen Ultraschall für Herz, für Blutgefäße, für Bauch. Wir haben ein Röntgen, wir haben eine große Apotheke, wir haben ein Labor, das auch wirklich so alle wichtigen Laborwerte bestimmen kann. Also das ist schon eine große Klaviatur der Medizin, auf der man dort spielen kann und auch können muss.
Was sind die häufigsten Beschwerden?
Die häufigsten Beschwerden sind Infekte der oberen Atemwege, gefolgt von Rückenschmerzen, Kopfschmerzen und dann so Verbrennungen, auch wenn die Menschen zu lange in der Sonne waren, Seeigelbisse. Und dann gibt es aber schon auch durchaus häufige Verletzungen, also kleinere. Ja, es ist nicht immer gleich eine Fraktur, ein Bruch. Aber Verletzungen und dann Atemnot, Herzschmerzen, solche Dinge.
Und Sie haben dann 24-Stunden-Schichten oder wie sieht Ihre Arbeitszeit dann aus auf dem Schiff?
Genau, ich habe immer 24 Stunden Dienst und mein Kollege hat 24 Stunden frei. Und dann wechselt das wieder. Und nun, ich bin ja auch Flottenarzt und von daher habe ich auch viele Meetings an den, in Anführungszeichen, freien Tagen, was die strategische Ausrichtung auf den Schiffen und so weiter betrifft. Aber ich habe eben jeden zweiten Tag schon ein paar Stunden zumindest frei. Und wenn ich dann Dienst habe, dann ist die sind das 6 Stunden am Tag im Hospital und die erste Stunde ist immer für die Besatzung, ja, also exklusiv für die Besatzung. Da ist die Arbeitssprache Englisch natürlich. Und dann die beiden weiteren Stunden sind ja jeweils für die Gäste.
Schiffsarzt haben wir gerade schon so einen ersten Eindruck bekommen. Das ist ja so Allrounder an Bord. Ja? Seit 2017 machen Sie das und vorher eben Herzchirurg in Kliniken. Können Sie sich noch an Ihre erste Herz-OP erinnern?
Ja, ganz genau. Ich habe mich also beworben für eine Assistentenstelle und dann wurde ich also in der Herzchirurgie akzeptiert und eines Tages, nicht gleich am ersten Tag, wurde ich dann in den OP bestellt und habe mich dann also gewaschen und steril gekleidet. Und ich war vorher tatsächlich noch nie in einem Herz-OP und durfte dann also am Tisch stehen, wie man sagt. Ja, da ist also der Operateur und ein erfahrener Assistenzarzt und dann eben ich als Neuling. Und dann, ja, dann wurde der Brustkorb geöffnet. Das war eigentlich noch okay, das konnte ich so gut mitverfolgen. Dann wurde das Herz freigelegt, das war auch spannend. Und dann wurde das Herz an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen. Das heißt, da wurden große Schläuche in die große Körperschlagader und das Herz eingebracht. Und dann wurde das komplette Blut aus dem Patienten herausgeleitet, am Herzen vorbei. Und der Patient wird dann auch gekühlt, damit das Herz nicht so viel Sauerstoff braucht. Und dann fängt es an zu flimmern, also es schlägt dann nicht mehr. Und dann wird eine Infusion hineingegeben, dass es nicht mehr schlägt. Und dann ist dieses starke Organ, diese Wurzel eines Lebens, die 100.000 Mal am Tag schlägt, schon ein paar Wochen nach der Zeugung seine Arbeit aufnimmt, auf einmal hat das dann eine Pause. Ja. Dann steht das Leben still.
Wie lange darf diese Pause gehen?
Das kommt drauf an, aber also idealerweise nicht länger als eine Stunde oder vielleicht bei sehr großen Operationen auch mal 2 Stunden. Aber je kürzer, umso besser.
Und dann in der Zeit muss das Wesentliche dann...
Das ist das Besondere in der Herzchirurgie. In der Zeit muss das Problem erledigt sein. Wenn das dann nicht fertig ist... Ja, dann muss man davon ausgehen, dass das Herz durch den Herzstillstand Schaden nimmt. Und das ist eine Katastrophe. Also wenn man als Herzchirurg arbeitet man immer gegen die Zeit. Dazu muss man bereit sein und das ist auch eine große Herausforderung.
Gibt es große Unterschiede bei den Herzen, wenn die da so liegen und Sie sehen?
Es ist möglicherweise wie bei Menschen, wie mit Gesichtern. Also alle Menschen haben 2 Augen und eine Nase und einen Mund. Aber dann im Detail ist es doch anders. Und so ist es auch bei Herzen. Und natürlich gerade bei Krankenherzen, die haben sehr unterschiedliche Erkrankungen. Aber auch wenn es zum Beispiel eine koronare Herzerkrankung ist, weil es sehr oft ist und man einen Bypass oder mehrere anlegen muss, ist es jedes Mal anders.
Und Sie haben ja vorher viele Bilder. Ja, und werden Sie trotzdem manchmal dann überrascht oder wurden Sie überrascht von dem, was Sie dann doch sehen, wenn Sie den Brustkorb öffnen?
Ja, klar. Also ein Bild ist ein Bild der Wirklichkeit. Aber es ist nicht die Wirklichkeit an sich. Und die Bilder waren damals auch überwiegend 2-dimensional. Heute sind sie natürlich auch schon mit dem modernen bildgebenden Verfahren 3-dimensional. Aber dann so ein Herz in der Hand zu haben und es zu befühlen und zu betasten und zu beäugen, das ist natürlich was ganz anderes. Und das ist aber ganz wesentlicher Teil dieser Arbeit. Ja, dass man, der Müller-Mohlfahrt, der Trainer von Bayern München, hat ja mal ein Buch geschrieben, das heißt mit den Händen fühlen, glaube ich, heißt es so. Und darum geht es. Man muss mit den Händen fühlen und begreifen im wahrsten Sinne des Wortes, was mit diesem Herzen los ist.
Aber Sie hören ja auch tatsächlich schon einiges alleine durch das Abhören, oder? Ein Herzspezialist.
Absolut. Also das Abhören ist eine der ältesten diagnostischen Methoden, die es in der Medizin gibt, in der modernen Medizin. Und das Herz macht 2 Töne. Es macht bubum, 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 also das gesunde Herz. Und das ist das einzige Organ, was Töne macht. Und ich glaube, das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber ich glaube, das ist auch deshalb so, weil das Herz etwas zu sagen hat, weil es eine Stimme hat und weil es gehört werden will. Und Patienten tun das nicht immer, obwohl jeder ein Herz besitzt. Aber ja, es ist die vornehmste Aufgabe des Arztes und der erste Schritt ist, sein Herz abzuhören. Und das mache ich natürlich auch jeden Tag in meiner Praxis.
2017 haben Sie den Schritt gemacht. Damals waren Sie Anfang, Mitte 50. Warum die Entscheidung, ich will raus aus dem Klinikalltag und ich möchte aufs Meer?
Zum einen bin ich leidenschaftlicher Segler und auch vor fast 20 Jahren schon über den Atlantik gesegelt. und habe mir damals schon überlegt, das wäre echt toll, wenn man auf dem Meer leben könnte und arbeiten könnte. Und da haben wir natürlich ab und zu auch das Kielwasser so eines Kreuzfahrtschiffes gekreuzt. Und da habe ich mir schon gedacht, wie das wohl wäre. Aber das habe ich dann wieder vergessen, weil da waren auch die Kinder noch klein und meine Zeit an Land war noch nicht abgelaufen gefühlt. Und dann habe ich so die letzten 10 Jahre mich auch mit Bewusstsein und Meditation beschäftigt. Und in all diesen Schulen, also ob das jetzt auch meinetwegen das Christentum ist oder der Islam oder der Hinduismus, wird man ja aufgefordert, mit dem Herzen zu fühlen und mit dem Herzen zu sehen und aus dem Herzen heraus zu handeln. Und da habe ich mich natürlich als Herzchirurg irgendwann gefragt, ja, geht das überhaupt? Oder ist das eine Metapher, die in den Zeiten der Neurowissenschaften keine Gültigkeit mehr hat? Und dann habe ich da viel recherchiert und gelesen und darüber habe ich dann mein erstes Buch geschrieben, Der Takt des Lebens, warum das Herz unser wichtigstes Sinnesorgan ist. Und tatsächlich, das Herz kann fühlen. Das Herz ist aus meiner Sicht ein Organ von Bewusstsein, da gibt es eine große wissenschaftliche Evidenz dafür. Und als ich das dann alles auf der Kette hatte, habe ich mich natürlich gefragt, okay Reinhard, aber was würdest du jetzt tun, wenn du mal auf dein Herz hören würdest, was wäre das? Also ganz ehrlich, also lassen wir alle Argumente außen vor, was wäre das? Und es war ganz klar, ich würde gerne zur See fahren.
Und dann haben Sie den Schritt gemacht?
Dann habe ich den Schritt gemacht, dann habe ich all meinen Mut zusammengenommen. Da braucht man auch viel Courage und das Wort Courage hat ja auch das französische Wort Cour oder das rheinische Wort Chor im Wortstamm, also den Herzmut. Den habe ich dann eingepackt, zusammengenommen und dann habe ich gesagt, okay, ich wage es. Das Leben ist so kurz, um seine Träume nicht zu leben und das probiere ich jetzt einfach aus. Und dann habe ich, war ich 2017 im Mai, glaube ich, das erste Mal habe ich ein Kreuzfahrtschiff betreten.
Und dann in der Kabine mit Blumenstrauß empfangen oder wie läuft das? Wie in der Serie
genau.
Oder anders?
Ja, mit mehreren Blumensträuben und Pralinen. Nein, also man ist dort ein Besatzungsmitglied und es gibt einmal einen Doktor an Bord und einen Senior-Doktor und ich war eben der erste, jüngste Doktor. Und man bekommt eine seemännische Kabine mit einem Bullauge.
Immerhin,
ja.
Mit Fenster.
Das ist toll, genau. Und dann geht's los.
Dann geht's los. Viele Leute auf engem Raum bei so einer Kreuzfahrt muss man mögen.
Ja, damit muss man klarkommen. Es ist ein Schiff und es gibt Situationen, wenn dieses Schiff auf See ist, dann kommt man erstmal nicht runter. Also so viel ist klar. Und aber die Schiffe sind so groß, dass auch selbst wenn sie voll sind, wenn da 2.500 bis 3.000 Menschen drauf sind, dass da immer noch genügend Platz ist für jeden. Also da kann man schon noch entspannt über die Decks flanieren, ohne dass einem ständig jemand auf die Füße tritt.
Im Crew-Bereich sind Sie ja abgetrennt von den Passagieren und Sie beschreiben es in Ihrem Buch so. Es gibt auf den Türen Schilder, Aufschriften. Vorsicht, weiß ich jetzt nicht, aber dahinter sind die Gäste. Das klingt so wieder. Dahinter sind die Löwen.
Ja, das klingt so, aber es muss einfach klar sein, es gibt auf diesem Schiff einen Bereich und das ist der größte Teil des Schiffes, der ist für Gäste. Und diese Gäste wollen da die schönste Zeit ihres Jahres verbringen und die wollen einen tollen Service haben. Und da muss man eben als Besatzungsmitglied auch wissen, dass dort bestimmte Regeln gelten, nämlich dass man eine Uniform trägt, dass man gut aussieht, dass man freundlich ist und dass man den Gästen jeden Wunsch von den Augen abliest.
Sie tragen die Uniform, die weiße Uniform. Werden Sie manchmal mit dem Kapitän verwechselt?
Ich werde manchmal mit dem Kapitän verwechselt und als hoher Offizier muss ich meine Uniform auch immer tragen. Aber ich sehe das inzwischen schon, wenn die Leute so herkommen, die haben dann so einen bestimmten
Kapitänsblick
und dann sage ich, weiß denn schon, ich bin's nicht, ich sehe nur so aus.
Auf Kreuzfahrt haben Sie am Tag so 30 bis 50 Patientinnen, Patienten querbeet. Berührende Fälle, leichte Fälle, schwere Fälle und auch kuriose Fälle. Wie die neue Hüfte, die beim Sex dann wieder rausgesprungen ist. Der Notruf kam wohl mitten in der Nacht. machen wir da jetzt mal eine Fallbesprechung. Was war da los?
Also ich habe einen Anruf erhalten, dass auf einer Kabine eine Dame nicht mehr laufen könne und dass sofort ein Arzt kommen soll. Und dann ist eben das gesamte medizinische Team dorthin gegangen. Und wir haben geklopft und dann hat ein Herr geöffnet im Bademantel. Der war so etwas über 60, schätze ich mal, so alt wie ich. Und sagte, seine Frau könne nicht mehr laufen. Und dann sind wir dort hinein in die Kabine. Es war eine laue, windstille Nacht im Mittelmeer. Die Sterne haben gefunkelt und das Meer hat geglitzert. Und auf dem Sofa saß im Bademantel eine ebenfalls circa 60-jährige Dame und hat gestöhnt und das linke Bein war unnatürlich verdreht. Und ja, dann haben wir eben gefragt, was denn passiert ist, sagt sie, ja, sie ist ja vom Sofa gefallen und da sei plötzlich eine Welle gekommen. Und der Mann stand auf dem Balkon und hat geraucht. Und dann habe ich mich natürlich schon gefragt, von welcher Welle hier die Rede war. Aber gut, man kann natürlich vom Sofa fallen, aus welchen Gründen auch immer. Alkoholisiert war sie nicht. Und habe mir das Bein also angeguckt und da war es im Bereich der linken Hüfte eine Narbe und habe sie gefragt, was damit ist. Und sie sagte, ja, sie hatte vor 2 Monaten einen Hüftgelenksersatz. Das haben ja viele Menschen. Und ja, jetzt ist aber mit dieser Hüfte sei jetzt ein Problem, die kann sie nicht mehr bewegen. Und das, ja, das sah ich auch so, ja, die war in einer Fehlposition und dann habe ich gesagt, okay, wir bringen sie jetzt ins Hospital, sie bekommen ein Schmerzmittel, ja, sie bekommt dann einen intravenösen Zugang und bis das dann alles gemacht ist, das dauert natürlich ein bisschen. Ja, und sie hat dann den Zugang bekommen. Wir haben das Medikament gegeben und dann habe ich eben nochmal so nachgefragt nach dem Mechanismus, weil das ist ja wichtig. Ich bin ja Chirurg und da muss man wissen, was war der Unfallmechanismus? Was ist hier das Problem? Und ich hatte schon so den Verdacht, dass hier von einer Welle der Lust möglicherweise die Rede war, weil sie beide, es sah ein bisschen danach aus in dieser Kabine, sage ich jetzt mal. Und
Bademäntel, Zigarette danach,
ja,
vielleicht,
genau,
oder?
Es sah ein bisschen so aus und dann, ja, und dann hat sie gesagt, ja, wir hatten Sex, wir haben uns so drauf gefreut und weil mit so einer Hüftgelenksarthrose war das ja vorher auch nicht so gut möglich. Und man muss eben wissen, wenn so eine Hüfte operiert ist dann und vor allem frisch operiert ist, dann sind bestimmte Bewegungen zu vermeiden. Zum Beispiel weites Abspreizen eben der Oberschenkel, auch andere. Und das wird einem auch erklärt nach so einer Operation, muss aber auch dazu sagen, dass viele Chirurgen und Orthopäden da nicht so richtig drüber reden. Also die Frau hat dann gesagt, ja, wenn wir Fahrrad fahren, wann ich Fahrrad fahren darf und Rasen mähen darf, das hat mir schon erklärt, aber wie ich Sex haben soll, das nicht. Und da gibt es schon durchaus auch eben Techniken, die da schonend sind für das Hüftgelenk, jedenfalls in der Frühphase. Gut, und dann war es also raus, das war nicht so ganz einfach und dann am Hospital haben wir dann geröntgt und haben dann gesehen, okay, der Verdacht hat sich bestätigt, aber da waren wir auf See und das ist jetzt keine Kleinigkeit, wenn so ein Hüftgelenk aus der Pfanne springt und einen ausgekugelten Oberarm kann man relativ einfach wieder einrenken, eine Hüfte nicht. Ja, dazu braucht man eine Vollnarkose und der Patient muss relaxiert werden, wie man sagt. Also die ganze Muskulatur muss entspannt werden. Weil wir wissen ja, unser Oberschenkel, der ist ja mehrfach so dick wie der Arm, weil er eben so viel Muskulatur hat. Und das war dann kein ganz einfaches Unterfangen, weil die Dame auch nicht mehr nüchtern war, im Sinne von eben gegessen hatte. Und da muss man mit Vollnarkosen und solchen Sachen vorsichtig sein. Und das war auch der erste Fall, den ich hatte, der eine ausgekugelte Hüfte war. Aber wir haben uns dann alle zusammen beraten und wir hatten auch einen Kollegen dabei, der aus der Orthopädie kam. Und haben es dann mit viel Mühe und aber mit viel Glück oder mit glücklichem Ausgang geschafft, diese Hüfte wieder einzurenken.
Waren Sie schon mal seekrank?
Ja, war ich. Damals, ich habe es schon erwähnt, als ich über den Atlantik gesegelt bin und unter Seeleuten kursiert der Witz, dass am Anfang hat man Angst zu sterben, wenn man seekrank ist, und am Ende hat man Angst, dass man nicht stirbt, weil es einem so schrecklich geht. Und ja, das war auch bei mir so. Ich lag also, das war ein 15-Meter-Boot. Ich lag tagelang auf dem Boden und konnte mich nur von Wasser und Zwieback ernähren. Dann wurde ich es aber nie mehr bis zum heutigen Tage, wofür ich sehr dankbar bin. Aber ich weiß, was das bedeutet.
Und es kann jeden erwischen, ne? Also ein Profi, der immer unterwegs ist, oder auch Leute, die jetzt zum ersten Mal Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff machen.
Ganz genau, auch Kapitäne können seekrank werden und die Weltumsegler, die bei den großen Regatten, das sind ja wirklich alte Salzbuckel-Segelprofis, auch die werden seekrank.
Wenn das dann passiert auf einem Kreuzfahrtschiff, ja, hoher Wellengang und auf einmal meldet sich einer nach dem anderen im Hospital bei Ihnen.
Ja, also es gibt solche Szenen, das ist zwar extrem selten, ja, weil wir versuchen auch solche Gebiete zu umfahren, und also wir donnern nicht in jeden Sturm hinein, sondern wir versuchen sie zu vermeiden, und es gibt ja heute tolle Wettersysteme, aber wenn es dann passiert, dass meinetwegen 30 oder 50 Leute im Hospital auflaufen und alle haben Spuckbeutel in der Hand und sind grün im Gesicht, dann braucht man schon ein bisschen einen logistischen Plan, ja, wie man die jetzt verteilt und wie man die Fälle, von die weniger schwer sind, separiert von denen, denen es wirklich schon ganz schlecht geht, und man muss halt gucken, bei wem geht noch ein Zäpfchen und wer braucht vielleicht schon eine Spritze in den Popo oder wer braucht gar eine Infusion, weil er schon viel Flüssigkeit verloren hat. Da ist dann das ganze Team gefragt, da werden alle reingerufen und dann arbeiten wir das ab.
Und das hat man dann so 2-3 Tage und dann beruhigt sich die Lage wieder, oder?
Nein, also auf einem Kreuzfahrtschiff ist das, die wanken nicht so sehr oder die krängen nicht so sehr, dass ein Glas vom Tisch fällt. Also das ist jetzt nicht, dass wie in einem Kahn ist, der da hilflos durch die Wellen treibt, sondern die bewegen sich so ein bisschen, vielleicht wie ein Auto oder wie ein ICE. Ja, aber auch dort wird es ja Menschen übel. Und länger als ein paar Stunden dauert das nie. Und dann sind wir ja im nächsten Hafen, und dann das Gute an der Seekrankheit ist, dann ist sie spontan geheilt, sobald die See wieder ruhig ist.
Warum ist Gähnen für Sie so ein Alarmzeichen in puncto Seekrankheit?
Ja, man bezeichnet das im Englischen als Lullaby-Syndrom, also als Wiegenlied-Syndrom. Ja, und Babys werden ja gewiegt in einer Wiege. Oder gewogen, ich weiß gar nicht, wie das Verb ist. Jedenfalls, man schaukelt Babys, damit sie einschlafen und müde werden. Und so ist es bei uns Menschen auch. Wenn wir geschaukelt werden, dann werden wir erstmal müde. Und wenn man das bei sich auf See feststellt, und es ist vielleicht ein bisschen Seegang, dann ist eine gute Gelegenheit, sich hinzulegen und einfach zu schlafen. Das ist das Allerbeste, was man bei Seekrankheit tun kann. Und deshalb immer auf dieses Vorzeichen achten.
Es gibt Codes an Bord, die Notfälle bezeichnen. Ja, welche gibt es da?
Es gibt deren viele, aber bei den medizinischen Teams der Mein Schiffflotte ist es so, dass wenn sie hören Starcode, 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 dann ist ein medizinischer Notfall, und dann gehen alle dorthin, die zum Medical Team, wie man auf Englisch sagt, hört, um diesen Notfall dann eben zu behandeln.
Und Oscar ist Mann über Bord.
Genau, das heißt nicht, dass der kleine Oskar seine Mama verloren hat, sondern dass jemand über Bord gefallen ist. Das habe ich aber noch nie erlebt. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr selten, weil da gibt es viele Sicherheitsmaßnahmen, dass nicht passiert, aber möglich ist es.
2.500 bis 3.500 Passagiere, werden da Notfälle, größere Masseneinsätze regelmäßig geprobt?
Ja. Also so ein Schiff ist ein vulnerabler Körper und der ist auf See auf sich selbst gestellt, und natürlich kann es auch zu größeren Schadenslagen kommen, und das wird ständig geübt, wie alles auf dem Schiff ständig geübt wird.
Und jeder hat Angst, er kriegt keinen Platz mehr im Rettungsboot.
Davor muss man keine Angst haben, weil es sind weitaus genügend Rettungsboote an Bord.
Interessant finde ich in Ihrem Buch, dass Sie beschreiben, also es ist vielleicht etwas unübersichtlich mit den Fluren auf einem Kreuzfahrtschiff, aber es führt keiner in eine Sackgasse. Also in einer Notsituation, man kommt immer raus.
Genau. Es gab ja in den 50er Jahren Katastrophen mit brennenden Fähren, wo Gäste in blindenden Fluren umgekommen sind. Und deshalb sind moderne Schiffe so gebaut, dass es kein Labyrinth ist, sondern das Gegenteil. Es ist immer jeder Gang mündet in den nächstgrößeren Gang. Und selbst wenn sehr viel Rauch ist in den Gängen schon und man auf dem Boden krabbeln muss, gibt es dort eine Beleuchtung auf dem Boden mit Pfeilen, die einem immer den Weg weist.
Die Behandlungen bei Kreuzfahrttouren, wer zahlt die?
Das ist ein Privathospital und das bezahlt die Auslandskrankenversicherung.
Okay, also gesetzliche Kassen sind da raus. Es ist wirklich diese Zusatzversicherung, die man dann braucht für Urlaube.
Genau, wie in jedem Urlaub auf dieser Welt braucht man eine Auslandskrankenversicherung. Gesetzliche tragen das nicht.
Es gibt dramatische Einsätze auf dem Schiff. Da zählt wirklich jede Minute. Sie sind ja gut ausgestattet, Intensivstation. Sie können auch operieren, aber manchmal reicht das eben nicht. Sie müssen in den Hafen oder es muss andere Wege geben. Wie läuft das dann? Beraten Sie sich mit dem Kapitän oder?
Wenn wir einen schweren Herzinfarkt haben oder meinetwegen einen Schlaganfall, wo man sagt, Gehirn ist Zeit oder Zeit ist Gehirn, das muss schnell gehen, der Patient muss in eine entsprechende Klinik, dann rufe ich den Kapitän an und sage, wir haben hier einen Patienten, der muss ausgeschifft werden und zwar auf schnellstem Wege und ich sage ihm auch, was wir brauchen und wohin, was der Patient braucht und dann nimmt der Kapitän Kontakt auf mit den Küstenfunkstellen und guckt, welche Rettungsmittel zur Verfügung stehen und was geht. Ja, und dieses was geht kann sein, es kommt ein Hubschrauber, was in nordeuropäischen Ländern kein Problem ist und meistens innerhalb einer Stunde ist ein Hubschrauber da. Oder es kommt ein Boot. Ich hatte mal einen Schlaganfall auf der Elbe. Ja, da kann ein Schiff nicht einfach anhalten, ja, weil da Strömung ist und das ist eine enge Fahrwasser. Da kam dann ein Boot der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft längs und hat einen Notarzt abgesetzt. Oder wenn das alles nicht geht, versuchen wir auch natürlich den Kurs zu ändern und einen anderen Hafen oder den nächsten geeigneten Hafen anzufahren. Aber man muss verstehen, so ein Schiff kann nicht mal eben blinken und rechts ranfahren. Also solche Häfen, die müssen Voraussetzungen erfüllen und sie müssen natürlich die entsprechenden Städte, müssen auch Kliniken vorhalten, was der Patient braucht, sonst bringt das alles nichts. Also es ist eine sehr komplexe Entscheidung von Seiten des Schiffsarztes und es ist eine sehr komplexe Choreografie an verschiedenen Rettungsmitteln, die dann dort inszeniert wird.
Mit dem Hubschrauber, das ist dann wirklich spektakulär. Er kann ja nicht landen auf dem Schiff. Dann wird der Patient, es wird ein Seil runtergelassen und der Patient wird in den Hubschrauber gezogen.
Genau, der kann nicht landen auf dem Schiff. Die sind dafür nicht gebaut, statisch. Und wenn so ein Hubschrauber und ein Schiff, das sind beide sehr große Maschinen, die sich da aneinander annähern, irgendwo in der Natur, wo Wind ist, wo Welle ist, wo keine stabilen Verhältnisse sind. Und das ist wirklich eine Meisterleistung der Schiffsbesatzung, des Kapitänes und natürlich auch des Hubschrauberpiloten. Und die kommen dann sehr nahe zusammen. Und dann wird ein Notarzt, also idealerweise ein Notarzt, meistens ein Marinetaucher und die werden zusammen abgeseilt. Bei meinem Schiff ist das vorne am Bug so eine Fläche mit einem gelben Kreis, das sagen wir die Winch Area. Manche Gäste gehen da gerne hin, weil sie sich an den Film Titanic erinnert fühlen und stellen da die Sicht, ich bin der König der Welt und das kann man dort erleben, aber man kann von dort auch in einen Hubschrauber dann hochgezogen werden. Also die Besatzung kommt dann ins Hospital des Hubschraubers und wir übergeben den Patienten und verpacken ihn und geben ihm alle Medikamente mit und das kann bei einem beatmeten Patienten mit vielen Perfusoren und Schläuchen durchaus eine Weile dauern und dann wird er eben zu dieser Winch Area gebracht. Er wird auf jeden Fall, erhält er ein Schlafmittel, sage ich jetzt mal, weil er dann eben in 30, 40, 50 Meter Höhe gezogen wird, und das geht sehr schnell, und so geht das.
Und was ich auch in Ihrem Buch gelernt habe, Kreuzfahrtschiffe haben Kühlkammern für Todesfälle.
Ja, auf einem Schiff wird gelebt, geliebt und gestorben. Und manche Menschen sterben eines natürlichen Todes. Manche haben einen Herzinfarkt, und das kommt vor, und dafür sind wir vorbereitet.
Bevor Sie 2017 zum ersten Mal als Schiffsarzt an Bord gegangen sind, haben Sie über 20 Jahre als Herzchirurg an Kliniken operiert. Herzchirurg. Wenn man das in einer Runde sagt, dann gibt es schon ein Wow, oder?
Ja.
Hat schon Glamour.
Hat Glamour, genau.
So richtig Gott in Weiß.
Gott ist, es gibt einen Witz, wenn ein Herzchirurg in den Himmel kommt, was sagt er dann zum lieben Gott? Und die Antwort ist, guten Tag, Herr Kollege.
Also, ja.
Aber das ist eben nur ein Witz. Also Herzchirurg ist wie jeder ärztliche Beruf ein dienender Beruf. Ein Herzchirurg dient den Herzen, er dient dem Leben. Und es ist eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit. Und es ist ein langer Weg, bis man ein guter Chirurg geworden ist, der sicher 10 Jahre und länger dauern kann. Also eine sehr anspruchsvolle Ausbildung, die auch bei weitem nicht alle schaffen. Und aber es ist ein Privileg, es ist, das machen zu dürfen, und ich war immer sehr dankbar dafür.
In Ihrer Zeit an Kliniken, ja eben auch mit Operationen, bei denen es um Leben und Tod geht, ja. Und man weiß nicht immer, ob der Patient es schafft.
Das weiß man nicht. Also meistens schon, wenn es Routineoperationen sind, wenn man Bypässe legt, eine Klappe ersetzt oder repariert. Aber es gibt natürlich Notfälle, die wieder mit dem Helikopter kommen, die ein akutes Problem haben, zum Beispiel eine Herzklappenentzündung zusammen mit einer Blutvergiftung, und die Klappe ist schon weggeeitert, oder ein Riss in der großen Körperschlagader, wo der Patient jederzeit verbluten kann. Und das sind dann Operationen, wo jede Minute zählt und wo man wirklich nicht weiß, was wird man vorfinden, wenn man dann vor Ort ist in diesem Herzen, wie schwer ist es geschädigt, wie genau kann man es operieren. Und da ist man schon sehr auch auf die Erfahrung angewiesen, aber insbesondere auch auf ein gutes Team aus Kardiotechnikern, Assistenzärzten, Anästhesisten, Intensivmedizinern. Und das ist schon ein, da kann die moderne Medizin halt, kann da unglaublich viel leisten, und doch ist es auch ein Bereich, wo sie an ihre Grenzen kommt.
Operationen zum Teil ja stundenlang. Ja, wie schafft man es da, diese Konzentration hochzuhalten?
Ich denke, man muss schon bereit sein, sich so lange zu konzentrieren, und die Natur kommt einem auch entgegen und pumpt Adrenalin in das Blut des Chirurgen, so viel es eben kann, und man ist während dieser Zeit einfach hellwach, und das habe ich in all diesen Jahren, in denen ich das gemacht habe, auch nie anders erlebt. Aber es gibt Operationen, die dauern auch 8 oder 9 Stunden, und es ist oft so, dass Notfälle, die kommen gerne abends oder in der Nacht. Und dann gibt es schon so zwischen 3 und 4 Uhr morgens eine Phase, wo es schon manchmal hart wird. Ja, und ich habe im ersten Teil, glaube ich, schon erzählt, dass die Patienten werden gekühlt, und besonders gravierende Fälle, die werden auf 18 Grad Körpertemperatur gekühlt. Und das kann man nicht mal so einfach machen. Das dauert eine Weile, und auch das Erwärmen dauert dann wieder. Und dann steht man da und kann eigentlich nichts tun, außer warten, bis die Erwärmung eben abgeschlossen ist nach einer Stunde. Und das ist manchmal schon hart.
Man trifft Entscheidungen vielleicht auch manchmal, von denen man hinterher sagt, das war die falsche?
Alle Chirurgen machen Fehler. Alle Menschen machen Fehler. Und das ist in der Herzchirurgie nicht anders. Es ist besonders bitter, und man muss als Herzchirurg auch bereit sein, das anzuschauen und auch das mit seinem Team zu besprechen und einfach zu überlegen, wie kann man das nächste Mal besser werden.
Gibt es Fälle, die Sie nicht vergessen?
Ja, es gibt Fälle, die begleiten einen ein Leben lang.
Mhm. Und wie ist dann hinterher die Situation, wenn Patientin oder Patient stirbt? Sind Sie dann derjenige, der rausgegangen ist, um mit den Angehörigen zu sprechen?
Ja, das ist ein schwerer Gang. Und aber es ist die Aufgabe des Operateurs, mit den Angehörigen zu sprechen, sie anzurufen. Und das ist manchmal sehr, sehr traurig dann natürlich.
Als Schiffsarzt tragen Sie gerne die weiße Uniform und ansonsten, was so in den Koffer rein muss, da sind Sie wahrscheinlich schon Experte mittlerweile, oder? So oft, wie Sie unterwegs sind?
Absolut. Also ich weiß ganz genau, was ich auf einer dreimonatigen Reise brauche und so üblicherweise dauern diese Fahrten so lange. Kompliziert wird es manchmal, wenn es meinetwegen von der Karibik ans Nordkap geht im Winter. Und man eben von plus 30 Grad nach minus 20 wechselt, dann braucht man manchmal auch zwei Koffer.
Bei aller Freude und Begeisterung, Kreuzfahrtschiffe sind für die Umwelt ein Desaster. Ja, CO2, Abwasser, Müll, macht Ihnen das manchmal Bauchschmerzen?
Das macht mir keine Bauchschmerzen, aber es ist ein super wichtiges Thema und ich bin sehr froh, dass ich bei einer Reederei arbeite, der Umweltschutz genauso wichtig ist wie mir. Und unsere neuesten Schiffe können mit LNG fahren und haben Motoren, die mit Biomethanol fahren können. Und dann kommt der Treibstoff aus der Kompostieranlage, wenn man so möchte. Und dann sind wir CO2-neutral. Und das ist natürlich ein super wichtiges Ziel.
Die nächste Reise steht an.
Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals auf Hawaii.
Ich war noch niemals in New York. Und Sie waren tatsächlich vor Ihrem Job als Schiffsarzt noch niemals in New York. Von Hamburg aus über den Atlantik. Das ist die Route der Titanic. 1912 hat sie den gemacht. Ist diese Route immer noch was Besonderes?
Für mich ist es eine epische Reise und ich habe sie das erste Mal 2017 gemacht. Es war meine zweite Reise auf dem Kreuzfahrtschiff. Und wenn man dann in New York einläuft, das ist einfach ein Gänsehautmoment allererster Güte. Das werde ich auch nie wieder vergessen, wenn dann im Morgengrauen die Freiheitsstatue auftaucht und man sieht Brooklyn und man sieht all die Brücken dort und man sieht Manhattan und den Financial District und das ist etwas, das vergisst man nie wieder.
Und ist es so, dass dann alle an Deck stehen, Sie auch?
Da stehen alles an Deck, was laufen kann, auch die Crew, die Freiheit ist dann auf den Crewdecks und also diesen Moment lässt sich niemand entgehen und wir haben immer Lektoren an Bord, die dann ganz genau beschreiben, was man eben rechts und links und vorne und hinten sehen kann. Und das Schiff dreht Pirouetten dort, also der Kapitän dreht das Schiff in alle Richtungen, sodass alle alles gut sehen können. Und es wird Kakao und Kaffee ausgegeben und vielleicht auch für manche ein Gläschen Sekt und also das ist sicher einer der schönsten Augenblicke, die ich erlebt habe. Und ich freue mich auch sehr, dass es jetzt nächste Woche für mich wieder von Hamburg nach New York geht.
Aber was für eine Tour. Da gibt es ja die Passage, wo es 5 oder Seetage gibt, wo man wirklich kein Land sieht.
Genau, deshalb fährt man ja zur See. Das ist ja das Schöne, dass man kein Land mehr sieht.
Oh, ich finde eine Küste immer sehr beruhigend.
Ja, es gibt auch die Küstenschifffahrt, aber dann ist das ist jetzt Hochsee. Ja, das ist Hochsee, das ist eine Transatlantikroute. Man hat 5 oder 6 Tage kein Land und das ist für mich das Schönste. Dann ist nämlich der Hauptdarsteller dieser ganzen Reise, nämlich der Ozean, auch mal im Vordergrund. Und es ist natürlich auch super herausfordernd für das medizinische Team, weil dann ist man tatsächlich für mehrere Tage komplett auf sich selbst gestellt.
Also da kann auch kein Helikopter mehr kommen über diese Distanz.
Genau, das ist außerhalb der Reichweite von Helikoptern.
Ich wünsche Ihnen eine ruhige Reise, wenn es dann am Freitag wieder losgeht. Bei uns gibt es am Ende eine Kleinigkeit. Und ich habe jetzt ein Geschenk New York.
Wow.
Oh, Porträt einer Stadt.
Aha.
Ja, es ist ein Fotoband und es ist so ein Streifzug durch die Straßen und auch die Geschichte.
Großartig. Ich werde es mit ganz viel Freude lesen.
Es gibt 5 Seetage, vielleicht haben Sie da die Zeit.
Ja.
Dr. Reinhard Friedl, vielen Dank für den Besuch heute bei uns.
Vielen Dank für die Einladung. Ahoi.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.